Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf an dem wunderschönen Sonntagmorgen. Endlich Sommer nach gefühlt 2 Monate Dauerregen. Ja, es ist wirklich gut, hier im Haus Gottes zu sein und Gottesdienst zu feiern. Ich bin wirklich dankbar. Und wir wollen heute Morgen auch wieder in Gottes Wort gehen. Aber bevor wir starten, würde ich gern noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass du so gut bist zu uns. Herr, dass du uns durchgetragen hast die letzten Monate, dass wir hier stehen dürfen, dass du uns geschützt hast, Herr. Danke, dass du uns versorgst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich heute Morgen feiern dürfen, Herr. Ich danke dir für dein Wort heute Morgen, dass wir in dein Wort gehen können, Herr, und von dir lernen können, Herr. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest, Herr, dass du unsere Herzen weich machst, Herr, und dass du dein Wort uns offenbarst, dass wir dir begegnen können und dich finden können. Segne, Herr, uns alle, Herr. Ich danke dir. Amen. Ja, ich freue mich auch wirklich, dass wir wieder Lobpreis machen konnten. Und mir ging es so im Lobpreis einfach, ich war so froh und ich habe gemerkt, Gottes Gegenwart ist da. Und wir haben so ein Stück vom Himmel erlebt, finde ich. Und es dürfen wir auch oft erleben nach seiner Gnade. Und es ist wirklich schön und ich bin wirklich froh, hier in der Gemeinde zu sein, dass wir eine Gemeinde sind, die wir Gott suchen, die wir Gott anbeten und wirklich erwarten, dass er auch wirkt. Und ich bin dankbar, wir haben immer wieder hier erleben dürfen, wie Gott wirkt und wie Gott auch Wunder tut, wie Gott auch Menschen heilt. Und das ist wirklich was Besonderes und wirklich was richtig Schönes. Und wir wollen uns heute Morgen mit der Frage beschäftigen, was für ein Herz Gott gefällt. Weil mir geht es so persönlich, ich wünsche es mir mehr für mich selber, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir Gott gefallen und dass wir auch Gott immer mehr erleben. Und wir wollen uns mit diesen Fragen beschäftigen. Wie erleben wir Gott mehr? Wie erleben wir täglich seine Nähe mehr und mehr? Wie muss unser Herz aussehen, dass wir Gnade und Gunst finden bei Gott? Wie muss unser Herz aussehen, dass er uns begegnen kann? Als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Wie erleben wir persönliche Erweckung? Wie erleben wir die Ausgießung seines Geistes oder sein Reich? Wie erleben wir sein übernatürliches Reich hier mitten unter uns? Und ich möchte euch die Antwort vorlesen. Aus Jesaja 57, Vers 15. Da steht: Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die einen zerschlagenen und demütigen Geist haben, um den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen zu beleben. Wir haben hier die Antwort gelesen, wie wir Gott mehr erleben. Und wir haben gelesen, Gott wohnt bei denen, die demütig sind, die einen zerschlagenen Geist haben, die ein zerschlagenes Herz haben. Bei denen wohnt Gott. Und darum soll es heute gehen, um Demut, um echte Demut, was es heißt, zerschlagenen Herzens zu sein. Wir alle wissen, was Demut bedeutet. Wir kennen den Begriff. Und wir wissen auch, dass die Bibel sehr oft davon spricht. Aus der Bibel stammen folgende Verse. Zum Beispiel: Hochmut kommt vor dem Fall. Oder: Vor der Ehre kommt die Demut. Oder in Jakobus 4, Vers 6 lesen wir: Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Gott sagt hier, dass er mit einem stolzen Herz, mit einer stolzen Person gar nichts anfangen kann. Das ist schon ganz klar hier, wie Gottes Wort das sagt. Er kann mit einem Stolzen nichts anfangen. Er widersteht ihm einfach. Er kann nicht zu ihm kommen, nicht bei ihm wohnen. Gott geht an einem stolzen Herzen einfach vorbei. Aber einem Demütigen kann Gott gar nicht widerstehen. Gott kommt zu einem Demütigen, zu einem, der ein zerschlagenes, ein zerbrochenes Herz hat, und er kommt und wohnt bei ihm. Und so eine Person findet Gnade. So eine Person, die ein demütiges Herz hat, wird auch erhöht von Gott oder Gott schenkt ihm Gelingen. Das heißt in der Bibel, einen Demütigen erquickt Gott und er führt den Demütigen auf dem rechten Weg. Man kann sagen, der Demütige erlebt Gott. Und deshalb sagt auch Jesus in Matthäus 5, Vers 3 in der Seligpreisung, glückselig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Was heißt es, geistlich arm zu sein? Es bedeutet ganz einfach, demütig zu sein. Geistlich arm sind die, die nicht viel von sich halten. Es sind Menschen, die sagen, Gott, ich brauche dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich bin nichts ohne dich. Ich habe nichts erreicht ohne dich. Es sind die, die schwach sind. Es sind aber auch die, die vor Gott kommen und sich demütigen. Die ihre Schuld bekennen und sagen, Herr, vergib mir, mein Herz ist zerbrochen, zerschlagen von meiner Schuld. Bitte vergib mir, ich habe gesündigt gegen dich. Bitte hab Gnade. Und nur diese, sagt uns Gottes Wort, werden Gott erleben. Nur diese werden sein Reich, sein übernatürliches Reich erleben. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus hier in der Seligpreisung, in der Bergpredigt, als erstes diese Demut erwähnt und anspricht. Es ist wie eine Grundvoraussetzung. Es ist wie der erste Schritt in sein Reich. Und dieser Schritt oder diese Stufe kann nicht übersprungen werden. Um sein Reich zu erleben, brauchen wir so ein Herz, so ein demütiges und zerschlagenes Herz. Und wir wissen aus der Geschichte, dass jede echte Erweckung dort begonnen hat, dort in der Gemeinde oder unter Christen, dort begonnen hat, wo die Christen, wo die Menschen sich gedemütigt haben. Es sind Menschen gekommen, die haben sich getroffen und die haben vor Gott ihre Schuld bekannt und haben gesagt, Herr, ich habe so viel falsch gemacht, bitte vergib mir. Und es waren Menschen, die sich auch gegenseitig die Schuld bekannt haben und gesagt haben, Bruder, Schwester, ich habe gesündigt gegen dich, bitte verzeih mir. Und da ist Erweckung passiert. Dort haben sie Gott ganz neu erlebt. Und wir lesen das wirklich in jeder Erweckung. In jeder Erweckung, die wirklich von Gott war, war das der erste Schritt. Echte Demut, Zerbrochenheit vor Gott und Zerbrochenheit dem Menschen gegenüber. Und die Frage an uns ist heute Morgen, erleben wir das Reich Gottes? Erleben wir ihn im Alltag? Erleben wir Gott? Wohnt er bei uns, so wie wir es gelesen haben? Wohnt er bei dir und bei mir zu Hause? Ist Frieden in unserem Zuhause oder nur Streit? Ist seine Freude bei uns? Ist wirklich seine Gegenwart bei uns? Und wenn es nicht so ist, dann liegt es vielleicht daran, dass wir nicht genau verstehen, was es heißt, demütig zu sein und zerschlagenen Herzen zu sein. Und das Tückische am Stolz ist, dass man oft nicht merkt, dass man stolz ist. Also ich habe die Feststellung gemacht, dass die Menschen, die richtig stolz sind, die denken, sie sind demütig. Aber komischerweise sind alle Menschen um sie herum stolz, aber sie selber nicht. Und manchmal merken wir es vielleicht auch nicht. Und würde ich eine Umfrage machen jetzt und ich würde euch alle einzeln fragen, was denkst du von dir? Bist du demütig? Hast du ein demütiges Herz oder ein stolzes Herz? Und ich denke, dass die allermeisten von uns sagen würden, ja, ich habe schon manchmal mit Stolz zu kämpfen, aber eigentlich bin ich ein demütiger Mensch. So nach dem Motto, ich bin stolz auf meine Demut. Und ich würde vielleicht auch so antworten. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir nicht selber urteilen, dass wir nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit uns beurteilen, sondern dass wir Gottes Wort nehmen, damit wir die Wahrheit erkennen, dass wir aus Gottes Wort wirklich erkennen, was es heißt, stolz zu sein und was es heißt, demütig zu sein. Und ja, eins ist nämlich sicher, es ist wirklich wichtig, dass wir eine demütige Einstellung haben, weil in der Bibel heißt es, dass Gott eines Tages den Stolzen und den Hochmütigen richten wird. In Jesaja 2, ihr könnt es daheim nachlesen, da steht geschrieben, wie der Tag des Herrn kommen wird und er wird alles Hohe, jeden Stolzen, jeden Hochmut, alles wird er richten und alles Hohe und Stolze wird zugrunde gehen. Und wir finden auch in der Offenbarung im Kapitel 6 eine Parallelstelle, wo die Könige, die Hohen, die Mächtigen, die reichen Menschen sich verstecken werden am Tag des Gerichts und Gott wird kommen und richten über die hochmütigen und stolzen Menschen. Er wird kommen und den stolzen Menschen richten. Und ganz nebenbei, ich persönlich glaube, dass auch diese Pandemie ein Gericht Gottes ist über den stolzen Menschen, über die Hochmut des Menschen. Wir finden immer wieder in der Bibel, dass Seuchen oder auch Pandemien immer ein Gericht Gottes war, immer von Gott zugelassen oder ausgesendet, um die stolzen Menschen zu demütigen und zu zeigen, ich bin euer Gott. Und überall da, wo Menschen Gott einfach ausklammern in ihrem Hochmut, hat Gott auch Seuchen zugelassen. Und wir kennen die berühmte Stelle, wir haben es oft zitiert aus 2. Chronik, Vers 7, da heißt es, wenn ich aber die Pest unter euch schicke und ihr euch demütigt, dann werde ich euch heilen. Und Gott zeigt hier in dieser Stelle, dass eine Demütigung hier wichtig war, dass Gott auch diese Pandemie damals oder diese Pest weggenommen hat. Ich habe mich so auch erinnert, circa 2 Jahre bevor alles losging, da ging es wie eine Welle über die ganze Welt, dass Regierungen die gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen haben per Gesetz. Und das war nicht der einzige Grund natürlich. Es gibt viel Ungerechtigkeit in der Welt, aber für mich war es so, dass man gesehen hat, wie stolz der Mensch ist, wie hochmütig, wie der Mensch sagt, ich brauche Gott nicht, wir brauchen Gottes Gesetze nicht mehr, wir wissen es besser, wir sind klüger. Und wenn wir Gott ausklammern, dann geht er einen Schritt zurück und nimmt seine schützende Hand weg und so kann dann auch sowas wie eine Pandemie entstehen. Das ist, was ich so glaube. Und ja, wir wollen aber zurückkommen zu uns. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Sind wir stolz oder demütig? Und wir wollen wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, Gottes Wort anschauen und sehen, was Gottes Wort sagt, wie wahre Demut aussieht, wie echte Demut aussieht, dass nicht wir denken oder wir einschätzen und sagen, ja, ich bin schon demütig, sondern dass wir Gottes Wort wie einen Spiegel nehmen und wir erkennen, ob es in uns richtig aussieht oder nicht. Und deshalb, wir wollen uns 3 Punkte anschauen heute Morgen, woran wir Stolz oder auch Demut in unserem Herzen erkennen. Der erste Punkt lautet echte Buße. Jemand, der wirklich von Herzen und echt demütig ist, der tut echte Buße über seine Schuld, über seine Sünde. Und wir wollen uns ein Negativbeispiel anschauen, und zwar von König Saul. Seine Geschichte steht im 1. Buch Samuel ab Kapitel 9. Ihr könnt es lesen, sehr interessant und gleichzeitig sehr tragisch. Denn Saul, sein Anfang war sehr gut. Er hat sehr gut begonnen, aber er ist später gefallen. Und wir wissen, Saul wurde von Gott auserwählt, der erste König in Israel zu sein. Und der Prophet Samuel kam zu ihm, um ihn zu salben, zum König zu salben. Und Saul, wir sehen da, dass Saul sehr demütig war. Und er sagte zum Samuel, ich bin der Geringste, ich komme aus dem kleinsten Stamm, aus der kleinsten Sippe. Wieso ich? Ich bin so gering. Und ich soll jemand werden, ich soll König werden. Und Samuel salbt Saul zum König. Und wir lesen dann, dass Saul ein sehr erfolgreicher König war. Er hat viele Siege errungen, er war sehr beliebt im Volk. Aber er kommt zu Fall. Wir kennen die Geschichte. Er wird mehrfach Gott gegenüber ungehorsam. Und eines Tages sprach Gott zu ihm, er soll gegen die Amalekiter kämpfen und alle vernichten, das ganze Volk, alle Tiere, alles soll sterben, weil sie das Volk Israel gehindert haben, ins verheißene Land zu kommen. Und Saul geht und er kämpft gegen die Amalekiter und er besiegt sie, aber er verschont die Tiere, er verschont die besten Tiere und er bringt sie, um sie Gott zu opfern. Und Samuel kommt dann zu ihm und konfrontiert ihn mit der Schuld, mit der Sünde und hat gesagt, was hast du getan? Und er sagt erst, ja, das Volk wollte es so, die haben die besten Tiere genommen und guck, schau, wir wollen sie Gott opfern und Gott danken dafür. Aber Samuel sagt zu ihm, dass er ungehorsam war, dass er gesündigt hat. Und er sagt, Gott hat nicht gefallen an Schlachtopfer, hat nicht gefallen an den Opfern. Ihm gefällt es, wenn wir gehorsam sind. Und was macht Saul? Er hört es und er bittet um Vergebung. Er sagt, oh, vergib mir. Vergib mir meine Schuld, ich habe gesündigt. Also es sieht aus, wie wenn er Buße tut, wie er echte Buße tut. Er hat echte Reue, so scheint es. Aber dann sagt er, aber ehre mich, Samuel, ehre mich vor den Ältesten, ehre mich vor Israel. Und wir sehen, dass Saul keine echte Reue hatte. Er wollte gut dastehen vor den Menschen, er wollte gut dastehen vor den Israeliten. Und wir sehen hier, dass er stolz war. Und deshalb verwarf ihn auch Gott. Und deswegen hat Gott gesagt, du hast dein Königtum verloren. Und es wird jemand anderes kommen, der besser ist. Und wir sehen hier schon, was der Stolz in uns macht. Ein Stolzer will vor dem Menschen gut dastehen. Aber ein demütiger Mensch möchte vor Gott gut dastehen. Und nach ihm kam ein neuer König, König David. Und wir lesen vom Daniel ja eine ähnliche Geschichte, ein einfacher Hirtenjunge, niemand Besonderes, aber er wird König und auch er ist sehr erfolgreich, aber auch er sündigt. Er begeht Ehebruch mit Bathseba und tötet oder lässt den Mann töten von Bathseba. Und auch ihn konfrontiert dann ein Prophet Nathan, mit seiner Schuld und mit seiner Sünde. Und wie ist Davids Reaktion? Und wir sehen, dass er echte Reue hat und dass er echt sich demütigt. Und er versteckt seine Schuld nicht und er sagt, ich habe gesündigt, ich allein habe gesündigt, vergib mir Gott, vergib mir. Und wir sehen, dass er ein zerbrochenes Herz hat. Er war wirklich zerbrochen vor Gott mit seiner Schuld und bittet um Vergebung. Und ihm war es nicht wichtig, wie er dasteht vor Nathan oder vor den anderen Menschen. Ihm war es wichtig, wie er vor Gott dasteht. Und er schreibt die Psalmen oder er schreibt Psalm 51 über seine Schuld, so dass die ganze Welt es erkennt und sieht. Und er war sich nicht zu schade, er war nicht zu stolz dafür. Er hat seine Schuld nicht versteckt, sondern echte Buße getan. Und wir können es kurz lesen im Psalm 51, wie David reagiert hat. Ein Psalm Davids vorzusingen. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Schuld und meine Sünde ist mir immer bewusst. An dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan, damit du Recht behältst in deinen Worten und rein bleibst, wenn du richtest. Sieh, ich bin in Sünde geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Und im Vers 18 schreibt er dann, denn du hast nicht Lust am Schlachtopfer. Ich wollte es dir sonst wohl geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Wir sehen hier, wie David innerlich zerbrochen war, wie sein Herz zerbrochen war. Er hat es nicht gemacht wie Saul, der gesagt hat, ja, aber das Volk wollte es doch so, die sind schuld und wegen denen habe ich das gemacht, sondern er kommt zu Gott und bricht zusammen. Gott, meine Schuld ist so groß, bitte verzeih mir, sei mir gnädig, ich habe gegen dich gesündigt. Er versteckt seine Schuld nicht und ihm wurde deshalb auch vergeben. Sind wir auch so zerbrochen, wenn wir gegen Gott sündigen, wenn wir fallen? Und da geht es nicht um ein einmaliges Erlebnis, als wir uns bekehrt haben, sondern sind wir immer wieder, wenn wir Gott enttäuschen, wenn wir fallen, wenn wir Schuld auf uns haben, sind wir dann auch so zerbrochen? Nehmen wir die Schuld auf uns? Sind wir stolz und sagen, ja, aber der andere hat angefangen oder ja, der hat ja das gemacht und das gesagt? Oder sagen wir, Gott, vergib mir, ich habe gesündigt gegen dich und ich möchte dich ermutigen, verstecke deine Schuld nicht. Versteck deine Schuld nicht vor Gott. Manchmal ist es auch nötig, seine Schuld vor Menschen zu offenbaren, damit man frei wird davon. Aber versteck sie nicht. Auch David hat es eine Zeit lang probiert und er war sehr geplagt von seiner Schuld. Und viele Menschen sind sehr geplagt, weil sie in sich Schuld und Sünde haben und sie offenbaren es nicht oder sie bringen es nicht zu Gott oder zu Menschen. Und sie werden gequält und sie sind gefangen, manchmal jahrelang und sie leiden schrecklich. Und auch David ging es so und er schreibt im Psalm 32, Psalm 32 von Vers 1, er schreibt, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet, in dessen Geist keine Falschheit ist. Denn als ich es verschweigen wollte, zerfielen meine Gebeine durch mein tägliches Seufzen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, sodass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Gott ist gnädig, wenn wir zu ihm kommen und wir sagen, Herr, vergib uns, ich habe gesündigt. Dann kommt er nicht und zeigt den Finger und sagt, du bist aber schuldig und jetzt ist es vorbei. Nein, er liebt es, barmherzig zu sein, er liebt es zu vergeben. Deswegen trag deine Schuld nicht herum mit dir, sondern komm zu Gott, versteck sie nicht, offenbar sie vor Gott und er wird dir vergeben. Er schenkt dem Demütigen Gnade. Ein Demütiger tut wirklich Buße, echte Buße vor Gott. Deswegen lasst uns so eine Haltung haben in unserem Herzen und wirklich echte Buße tun vor Gott, auch wenn wir fallen. Punkt Nummer 2, woran wir erkennen, ob wir demütig sind oder stolz. Wir sind demütig, wenn wir uns Gottes Wort unterordnen. Wir lesen in 2. Könige 22 von einem König namens Josia. Er wurde schon sehr früh König, mit 8 Jahren von Juda. Und es heißt von ihm, dass es recht war, was er getan hat. Also er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Also er war ein guter König. Und als er dann erwachsen wurde, ließ er eines Tages das Haus des Herrn renovieren. Und dort bei der Renovierung wurde das Gesetzbuch gefunden. Man geht davon aus, dass es die ersten 5 Bücher Mose waren. Und man brachte dem König Josia dieses Gesetzbuch und es wurde ihm vorgelesen. Und als er so Gottes Wort gehört hat, Gottes Gesetze, und er merkte, dass sie nicht danach lebten, weil zur damaligen Zeit war Gottes Gesetz nicht wirklich bekannt. Und als er das gehört hat, und erkannt hat, dass er Schuld auf sich geladen hat und das Volk Schuld auf sich geladen hat, zerreißt er seine Kleider, heißt es, und weint. Und er lässt Gott befragen und will wissen, Gott, was passiert mit uns? Wir haben all die Jahre dein Gesetz nicht gehalten. Und Gott gibt ihm Antwort und Gott sagt ihm, ich werde Gericht bringen über diesen Ort, weil ihr nicht meine Gebote gehalten habt. Aber zu Josia gibt er eine andere Antwort und ist danach zu lesen in Vers 19. Und Gott sagt hier zu Josia, weil dein Herz erweicht ist über den Worten, die du gehört hast und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich gegen diesen Ort und seine Einwohner geredet habe, dass sie eine Verwüstung und ein Fluch sein sollen und hast deine Kleider zerrissen und hast vor mir geweint, habe ich es auch erhört, spricht der Herr. Und Gott verheißt ihn daraufhin, dass er all das Gericht, das, was Gott davor gesagt hat, er nicht erleben wird, sondern dass er im Frieden sterben wird. Und auch bei Josia sehen wir, dass er ein zerbrochenes Herz hatte. Er hörte Gottes Wort und tat Buße. Er hat geweint darüber, hat seine Kleider zerrissen, was ein Ausdruck für Demut ist. Und Josia änderte sein Leben. Er erneuerte den Bund mit Gott und er zerstörte alle Götzen in ganz Juda und er war voller Eifer für Gottes Wort und er wollte Gottes Wort unbedingt halten und erfüllen. In Jesaja 66, Vers 2 steht: Ich sehe aber den Elenden an und den, der im Geist zerbrochen ist und der sich vor meinem Wort fürchtet. Mit welcher Einstellung lesen wir Gottes Wort? Können wir uns auch seinem Wort unterordnen? Können wir auch sein Wort lesen und für uns annehmen? Der Stolze nimmt die Bibel und schlägt sie auf, liest etwas vor und dann denkt er sich, oh, das ist eine gute, richtig gute Stelle. Das sollte mal mein Nachbar lesen oder der lesen oder jeniger lesen. Oder manche schlagen die Bibel auf, lesen was und denken, oh, das sollten mal die Ältesten lesen. Oder wir lesen die Bibel und sagen, oh, hier erklärt sich die Sünde des anderen. Hier wird Gericht ausgesprochen für den anderen. Aber ein Demütiger nimmt die Bibel und bevor er sie aufschlägt, betet er und sagt, Gott, bitte sprich zu mir. Gott, ich brauche dein Wort heute. Bitte zeig mir dein Wort, dass ich alles Schlechte in mir ausräumen kann, so dass ich dir näher kommen kann. Und er nimmt sein Wort und er liest es und er nimmt es an für sich und er lässt sich verändern durch Gottes Wort, so wie Josia es getan hat. Lesen wir so die Bibel? Sind wir so zerbrochen über Gottes Wort? Stört es uns noch, wenn wir sein Wort lesen? Wir merken, oh, hier habe ich was in meinem Herzen, das ist nicht in Ordnung. Lesen wir es so, dass wir sagen, oh Gott, ich brauche deinen Geist, dass ich dein Wort erfüllen kann, dass ich das erfüllen kann, was ich hier lese. Gott, helfe uns dabei, dass wir wirklich sein Wort so lesen. Und das Gleiche gilt auch für die Predigt. Manchmal hören wir die Predigt an und denken, oh, es ist gut, dass der eine das hört, gut, dass der andere es jetzt hört. Das sollte mal der hören. Aber es ist so schön, wenn wir sagen, Herr, sprich durch dein Wort. Sprich zu mir, ich brauche Veränderung, egal wer predigt, ob gut oder schlecht. Ich will dein Wort nehmen, es soll mein Herz verändern, weil ich brauche dich, Gott. Ich brauche dein Wort, Gott. Lass uns so eine demütige Haltung haben, Gottes Wort gegenüber. Dass wir zerbrochen sind wie Josia. Das ist doch so schön, wenn wir sein Wort lesen und wirklich erfüllt sind von dem und wir merken, oh, das tut so gut, es verändert uns. Aber dazu brauchen wir auch eine demütige Haltung. Dritter Punkt, woran wir echte Demut erkennen. Und zwar an dem, wie wir über andere reden. An dem, ob wir Menschen richten und verurteilen. Ein Demütiger kann seinen Nächsten, kann seinen Bruder, seine Schwester nicht richten. Aber ein Stolzer macht nichts anderes. Und wir wollen uns auch eine Person aus dem Alten Testament anschauen, und zwar Mose. Wir kennen alle Mose. Mose war ein großer Anführer. Er war der Anführer der Israeliten. Und wir lesen, dass auch Mose ein zerbrochenes Herz hatte. Das heißt von ihm, dass er demütig war wie kein anderer Mensch auf der Erde. Aber sein Herz war nicht nur zerbrochen für sich selbst, sein Herz war zerbrochen für die Menschen, für sein Volk. Sein Herz war wirklich zerbrochen. Unzählige Mal sind die Israeliten zu ihm gekommen und haben gemurrt und haben sich aufgelehnt gegen ihn, gegen Gott. Und Gott ist so wütend geworden, dass er zu Mose gesagt hat, ich werde dieses Volk auslöschen. Aber Mose war demütig. Er sagte, nein Gott, bitte lösch sie nicht aus. Lass sie am Leben. Nimm lieber mein Leben, aber nicht die Israeliten. Zum Glück war Mose demütig und stolz. Er hätte gesagt, ja, Gott, du hast die Fehler gesehen. Du hast die Fehler von dem und dem gesehen in der Gemeinde. Herr, bestrafe ihn. Er hat es verdient. Aber nicht so Mose. Er hat gesagt, Gott, das sind doch deine Kinder, das ist deine Gemeinde, das ist dein Volk. Bitte, hab Gnade, bestraf lieber mich, aber nicht sie. Und wir lesen dann im 4. Buch Mose, Kapitel 12, von der Auflehnung von Miriam und Aaron, seinen älteren Geschwistern. Und sie kamen zu Mose und sie redeten gegen ihn. Denn er hatte eine ausländische Frau und ja, das hat ihnen nicht gepasst. Und sie kamen zu ihm und sagten, redet Gott, oder sie sagten zu sich selbst, redet Gott denn etwa nur zu Mose? Redet denn Gott nicht auch durch uns? Und wir sehen hier, dass sie neidisch wurden. Sie wurden neidisch und auch das macht der Stolz in uns. Warum ist er der Leiter? Wieso nicht wir? Wieso spricht Gott? Er spricht doch nicht nur durch ihn, auch durch mich. Ist er etwa besser? Ist Mose besser als wir? Wir sollten die Anführer sein. Wir sollten sagen, wo es lang geht. Wir sind doch genauso gut. Wieso wird er geehrt und nicht ich? Wieso darf er auf der Bühne stehen und nicht ich? Und so spricht der Stolze. Aber der Demütige freut sich, wenn jemand anderes geehrt wird. Der Demütige hilft dem anderen dabei, Ehre auch zu bekommen. Und wir sehen an Moses Reaktion, wie demütig er war. Er sagte nämlich gar nichts. Er sagte nichts zu den Vorwürfen. Er richtet nicht und er verurteilt sie nicht. Wir hätten vielleicht gesagt, Gott, du siehst Miriam und Aaron, schau, wie gemein sie sind, schau, was sie sagen. Gott, bitte richte sie. Aber nein, er sagte nichts. Es steht nichts geschrieben, dass er geantwortet hat. Er zog sich zurück und er ließ Gott für sich kämpfen. Und Gott spricht dann in diese Situation herein. Er kommt herab als Wolkensäule und er spricht dann zu Miriam und Aaron. Er sagt, ich spreche zu den Propheten durch Träume und Visionen. Aber Mose, zu Mose spreche ich von Mund zu Mund. Wieso habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Diener zu sprechen? Und Gott zieht sich zurück und Miriam bekommt Aussatz am ganzen Körper. Und Aaron bittet daraufhin gleich dem Mose und sagt, bitte bete für Miriam, dass sie nicht so sterben muss. Und wie gut, dass Mose demütig ist. Ein Stolzer hätte gesagt, ja, selber schuld, Miriam, du hast gesündigt, du hast schlecht von mir geredet, das ist deine Schuld, jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Ein Stolzer hätte verurteilt, aber wir sehen Mose, er war demütig, er war zerbrochen und er wusste, dass er selber eigentlich Strafe verdient hätte und er richtete nicht, er segnete. Er segnete Miriam und sie wurde gesund. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass wir an dem Richten erkennen, ob jemand stolz ist oder wir erkennen an dem Richten, ob wir stolz sind oder nicht. Und ich möchte vorlesen aus Jakobus Kapitel 4, 11 und 12, da steht, redet nichts Schlechtes übereinander, Brüder. Wer gegen seinen Bruder redet und seinen Bruder richtet, der redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, dann bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer ist der Gesetzgeber, der retten und verdammen kann. Wer bist du, der du einen anderen richtest? Das Problem am Richten ist, dass wir uns über den anderen erheben. Wir denken, dass wir besser sind und der andere ist schlechter und wir erheben uns über ihn. Und dabei sagt doch die Bibel, dass wir in Demut den anderen höher achten sollen als uns selbst. Und oftmals fällt uns das genau schwer. Es fällt uns schwer, weil wir stolz sind. Und das ist die Wahrheit über uns. Ein Stolzer sieht immer den Splitter im Auge des anderen. Und den Balken in seinem Auge sieht er aber nicht. Ein Stolzer ist den ganzen Tag damit beschäftigt, die Splitter zu zählen in den Augen des anderen. Er ist die ganze Zeit damit beschäftigt, schlecht zu reden von anderen, zu lästern, zu richten. Und ich glaube, dass diese Sünde eins der größten Sünden ist, die wir als Gemeinden zu erleben. Und der Feind, der Satan weiß es und er betrügt uns. Er weiß ganz genau, wie er die Gemeinde von innen heraus zerstören kann. Er macht es nicht durch Ehebruch oder Alkoholsucht oder Drogensucht oder sonst was. Er macht es durchs schlechte Reden, durchs Richten, durchs Verurteilen. Und so zerstört er die Gemeinden. Aber es ist so wichtig, dass wir da aufpassen, dass wir da eine demütige Haltung haben, weil Gott geht mit dem, der richtet, ins Gericht, sagt uns sein Wort. In der Bibel heißt es, dass mit dem Maß, mit dem wir richten, auch wir selber gerichtet werden. Oder wenn wir unbarmherzig sind, werden auch wir Unbarmherzigkeit am Gericht bekommen. Psalm 101, Vers 5, da steht sogar, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Wir haben am Anfang uns die Frage gestellt, wie erleben wir Gott mehr? Wie können wir als Gemeinde, aber auch wir persönlich, sein Reich erfahren, ihn erleben? Und Gott erhört uns nicht, wenn wir stolz sind. Gott erhört uns nicht, wenn wir richten. Wenn wir einander richten und verurteilen, kann er hier nicht wirken. Kann er nicht bei dir zu Hause wirken. Kann er nicht Frieden schenken in deiner Familie. Und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, wenn wir das lassen würden, wenn wir nicht richten würden voneinander, ich glaube wirklich, dass wir hier Zeichen und Wunder erleben würden. Wir würden erleben, wie Gott hier wirkt. Wie Gott seinen Geist ausgießt und wie Gott Menschen rettet. Das hat er so oft zu uns schon gesagt in der Vergangenheit, oder nicht? Hat er nicht genau das gesagt, dass wir nicht richten sollen? Und er dann kommen wird und wirken wird. Und ich würde uns allen am liebsten die Hausaufgabe geben, das mal zu versuchen, eine Woche lang nicht zu richten, nicht zu lästern, nicht zu verurteilen. Und natürlich nicht nur eine Woche lang, sondern auch länger. Und ich glaube, das würde einen großen Unterschied machen. Ich glaube, wir würden Gottes Gegenwart hier ganz anders erleben. Und wenn in der Zeit jemand kommt und dich verletzt, dann geh zu einer Person, geh am besten zu deinem Ehepartner und sprich darüber und sag der Person, was dir wehgetan hat und kniet euch dann hin und betet dann für die Person und segnet die Person. Wir sind doch berufen zu segnen. Wir sollen sogar die segnen, die uns hassen, die uns fluchen. Und wir können nicht unseren Bruder und unsere Schwester segnen. Lasst uns da sehr vorsichtig sein mit dem Richten, mit dem Verurteilen. Denn es zeigt, dass wir stolz sind. Ihr könnt gern aufstehen und das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Pharisäer und von einem Sünder, wie sie in den Tempel kommen. Und der Pharisäer, er fängt an zu beten und er sagt zu Gott, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der und der, dass ich nicht so bin wie der Sünder. Ich bin so toll, ich faste so viel, ich bete, ich gebe meinen Zehnten. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie der. Aber der Sünder, der Zöllner, der schaut nicht mal hoch in den Himmel, er klopft auf seine Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder, bitte gnädig. Und was wir hier, oder was so interessant ist, beide Menschen sind Sünder. Sie sind beide Sünder. Nur der eine ist stolz und der andere ist demütig. Und wen erhört Gott? Gott erhört den Demütigen, der sagt, Gott, ich brauche dich. Ich kann von mir aus nichts Gutes tun. Ich kann nichts Gutes geben. Ich bin voller Schuld. Ich bin zerbrochen. Bitte, hab Gnade mit mir. Und wir lesen dann, dass Gott ihn erhört. Er geht gerecht nach Hause. Aber der Pharisäer, der dachte, er ist so toll, ihm wird nicht vergeben. Deswegen lasst uns so eine Haltung haben, wenn wir hierher kommen oder wenn wir zu Hause ins Gebet gehen, dass wir sagen, Herr, ich brauche dich. Ich habe so viel Gnade nötig von dir. Wir haben Jesus als Vorbild. Jesus hat nicht oft von seinem Charakter geredet, aber in Matthäus 11, Vers 29, dort sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus, der Sohn Gottes, ist sanftmütig. Er ist von Herzen, von ganzem Herzen demütig. Und er kommt als Sohn Gottes in diese Welt. Er erniedrigt sich, er erträgt alles, Spott, Verleumdung. Er wird geschlagen, er wird verurteilt, wird angespuckt, ausgelacht und brutal umgebracht. Und er geht den untersten Weg, er als Sohn Gottes. Und er wehrte sich nicht, er schlug nicht zurück, er kämpfte nicht für sich, sondern er segnete. Er segnete die Menschen, er betete für die Menschen, weil er so demütig war. Und lasst uns auch dieses Joch tragen, von dem er spricht. Dass wir einander in Liebe ertragen, wie es heißt in der Bibel. Dass wir einander lieben. Wenn wir zu Jesus kommen, auf das Kreuz sehen, wir haben es vorhin gesungen, ergriffen von der Gnade, zerbrochen im Geist. Wenn wir das verstehen, was Jesus getan hat für uns, wenn wir begreifen, wie viel Gnade wir bekommen haben, dann demütigt es uns. Wenn wir in seine Gegenwart kommen und merken, wie heilig er ist und wie sündhaft wir sind, dann erkennen wir, wie viel Gnade wir brauchen. Dann merken wir, oh, ich kann nicht anders, als auch Gnade weiterzugeben. Wie kann ich dann richten und lästern und verurteilen, wenn ich doch selber so viel Gnade bekommen habe? Und er wird uns segnen und uns vergeben, wenn wir so zu ihm kommen. Und wir werden Ruhe finden für unser Leben, für unser Herz. Lasst uns beten. Vielleicht hat dich Gottes Wort überführt. Mich hat es überführt in der Vorbereitung. Ich musste Buße tun. Lasst uns auch so leben. Lasst uns zu Gott kommen und bring's ihm aufrichtig. Schieb die Schuld nicht auf den anderen. Sag, ja, aber der hat es gesagt, der hat es gemacht, sondern komm aufrichtig zu ihm und sag, Herr, ich bitte dich, dass du mir verzeihst. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meinen Stolz in mir, dass ich mich aufgelehnt habe gegen dich. Vergib mir, wo ich gerichtet habe über andere, das steht mir nicht zu. Ich habe doch selber so viel Gnade gebraucht. Lasst uns so zu ihm kommen und lasst uns erwarten, dass Gott auch wirkt dann. Lasst uns dann erwarten, dass er uns erhört. Lasst uns erwarten, dass wenn wir hier beten für Anliegen, für Kranke, dass er uns dann erhört. Er spricht uns gerecht und er erhört dann das Gebet eines Gerechten. Lasst uns jetzt so zu ihm kommen und gemeinsam beten. Ich bete auch noch zum Schluss. Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst, Herr. Danke, dass dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, Herr. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir die Wahrheit erkennen, die Gerechtigkeit erkennen, dass wir erkennen, Herr, wie du die Dinge siehst, Herr, und ich bitte dich für uns als Gemeinde, vergib uns, Herr, vergib jeden Einzelnen, Herr, der gerichtet hat, Herr, der verurteilt hat, der gelästert hat, Herr, du verabscheust solche Dinge, Herr, ich bitte dich, dass du uns überführst wirklich, dass es uns zerbricht, Herr, dass wir keine falsche Demut haben und heute Mittag so weitermachen, sondern dass wir wirklich, Herr, zerbrochen sind. Und merken, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Veränderung. Herr, sei mir gnädig, Herr, ich brauche dich jeden Tag, wir brauchen dich jeden Tag. Ich danke dir, dass du so sehr, Herr, uns geliebt hast, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass uns vergeben wird, dass all unsere Schuld, alles Schlimme, was wir getan haben, wo wir gegen dich gesündigt haben, dass du uns vergeben hast, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du uns vergibst, Herr, und uns liebst und uns annimmst, Herr. Danke, dass du uns überführst, Herr, von unserer Schuld, Herr. Herr, du möchtest uns Segen schenken, du möchtest bei uns wohnen, du möchtest uns Frieden schenken, Freude, Herr, Erfüllung. Nur das Beste hast du für uns, Herr, das Allerbeste, Herr. Herr, aber du möchtest, dass wir zu dir kommen und uns demütigen, Herr. Und dich anerkennen als Gott, dich anerkennen als unseren Vater, den wir brauchen. Ich danke dir, Herr, du bist so gut, Herr. Danke, dass du uns liebst, Herr. Danke, Herr. Wir lieben dich, Herr, und wir wollen Herr, dir gehorsam sein, Herr, und deinen Willen tun. Hilf uns dabei, schenk uns deinen Geist, Herr. Geist Gottes, überführe uns, auch wenn es immer wieder hochkommt und wir richten und wollen und urteilen wollen, dass wir da von deinem Geist gehindert werden, erinnert werden an dein Wort. Ich danke dir, Herr, so sehr. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für deine Gnade, Herr. Danke, Herr.